Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zu Beginn den Predigttext lesen. Er steht in Epheser 6, 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Über diesen Text wurde in Vergangenheit in unserer Gemeinde schon in jüngster Vergangenheit zweimal gepredigt, also so langsam ist er wahrscheinlich drin und ich möchte es heute nochmal tun, einfach auch um nochmal den Abschluss zu geben von den Predigten, die ich jetzt den Sommer über im Epheserbrief gehalten habe. Wir haben gesehen, dass es im Epheserbrief um die Gemeinde geht, Gottes Plan für die Gemeinde. Und wie Paulus immer wieder sagt, und uns darauf hinweist und dafür betet, ja, dass wir das erkennen, welchen großen geistlichen Segen uns Gott geschenkt hat. Und wir haben dann gesehen, weil vor allen Dingen schon bei der letzten Predigt, dass es dann immer mehr irgendwie um diesen Kampf geht. Ja, wir lesen von Gottes Kraft und den Sieg in Christi, aber dann trotzdem diesen Kampf, in dem wir Christen stehen. Und heute nun geht es um diese geistliche Waffenrüstung und dieser Kampf wird genau beschrieben von Paulus. Nun, warum kommt es denn zu diesem Kampf? Wir haben das letzte Mal schon eigentlich die Frage beantwortet, weil wir als Sünder in einer sündigen Welt leben. Und es ist ganz einfach so, wenn jetzt ein Christ versucht, Kapitel 4 bis 6 auszuleben. Ja, wir hatten ja diese Zweiteilung, Teil 1, Teil 2. Teil 1, die Lehren, die Informationen und Teil 2, der Anwendung der Informationen. Also wenn man jetzt versucht, Teil 1 auszuleben, das heißt Teil 2 zu befolgen, dann wird man von Gott reich gesegnet, aber man muss gleichzeitig damit rechnen, dass man vom Teufel attackiert wird. Man will ja schließlich Gottes Gebote ausleben in einer Welt, wo der Teufel der Herr ist. Jesus Christus selbst nennt den Teufel den Herrn dieser Welt. Wenn ich jetzt anfange, in seinem Herrschaftsgebiet Gottes Gebote auszuleben, dann dränge ich mich in sein Herrschaftsgebiet rein. Und die zweite Sache ist, dadurch, dass ich selber sündig bin, biete ich dem Teufel natürlich Angriffsflächen, dass er mich jetzt attackieren kann. Und je mehr wir im Glauben wachsen, desto härter wird dieser Kampf. Ja, man könnte vielleicht denken, desto leichter wird dieser Kampf. Ich bin immer etablierter, immer gesicherter, immer mehr gute Glaubenserfahrung, müsste immer leichter werden. Irgendwann, so gegen Ende meines Lebens, begehe ich eigentlich überhaupt keine Sünden mehr und kann dann schon fast durch in den Himmel gehen. Ja? Aber so ist es nicht, sondern der Kampf wird immer stärker. Wir könnten fragen, ja, ist das ein Problem, dass dieser Kampf immer härter wird? Müssen wir uns vielleicht nicht Sorgen machen? Sollte es nicht umgedreht werden? Und die Antwort ist, nein, es ist kein Problem. Wenn wir mal in die Welt schauen, dort, wo das Christentum verfolgt wird, dort, wo das Christentum wirklich diesen Kampf ganz hart zu erleiden hat, dort wächst das Christentum. Dort ist wirklich lebendiges Christentum da. Und wir sehen, dass der Kampf eigentlich ein Zeichen ist für gesundes, für sich regendes Christentum. Und genauso ist es ja im persönlichen Glaubensleben. Wann bist du Gott am nächsten? Wann betest du am intensivsten, am ausdauerndsten? Wann liest du die Bibel und saugst es auf wie ein Schwamm? Ich denke, viele werden die Erfahrung schon gemacht haben, es ist dann, wenn man Sorgen hat im Leben. Wenn sich die Probleme türmen, wenn man merkt, ich bin nicht mehr Herr der Situation. Wenn man keinen Ausweg mehr weiß. Und genau das treibt einen zu Gott. Das zwingt uns auf die Knie. Und hier sehen wir dann den Zusammenhang zwischen Reife und Kampf. In den letzten Predigten haben wir gesehen, wie Paulus sagt, dass wir reifen müssen, dass wir in Christus wachsen müssen. Und dann kommt es zu diesem Kampf und das beides gehört zusammen. Der Kampf lässt uns reifen. Der Kampf treibt uns zu Gott. Ja, Gott selbst stellt uns ja deshalb in diesen Kampf, um uns wachsen zu lassen, um uns zu sich zu ziehen. Damit wir begreifen, dass wir ihn brauchen. Und wenn du den Kampf und diese Konfrontation mit der Welt oder mit der eigenen Sünde nicht mehr spürst, dann ist es wahrscheinlich nicht so, dass der Kampf nicht mehr da ist, dass du schon drüber stehst, sondern dann ist die Gefahr sehr hoch, dass man eben in falscher Sünde, in Unbekümmertheit lebt. Wir haben das letztes Mal gesehen, diese Abgestumpftheit, die schnell kommen kann. Ja, wenn unser Leben kaum noch zu unterscheiden ist von dem Leben von unseren nichtchristlichen Freunden, dann müssen wir uns tatsächlich hinterfragen, stehe ich noch im Kampf? Habe ich noch Christus vor Augen und das, was er für mich getan hat? Habe ich vielleicht einen viel zu lockeren Umgang mit den Sünden? Also, der Kampf ist gut, der Kampf ist notwendig, der Kampf ist wichtig für unsere Reifung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns dem Kampf bewusst sind, des Kampfes bewusst sind. Ja, und dass wir für den Kampf gerüstet sind. Und darum geht es heute. Paulus schreibt am Ende seines Briefes, im Übrigen, also man kann übersetzen schließlich oder zuletzt, nachdem ich euch jetzt Teil 1 und Teil 2 weitergegeben habe, jetzt schließlich noch, meine Brüder, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und hier wird das deutlich, was Paulus schon die ganze Zeit immer wieder sagt. Wir können es nicht selbst zurüsten, wir können es nicht selbst erkräftigen. Unsere Stärke ist im Herrn. Bevor er jetzt diese Waffenrüstung erwähnt und aufzählt, macht er nochmal die Grundlage klar. Grundlage ist Christus. Christus hat den Sieg bereits errungen. In Christus haben auch wir den Sieg errungen. Wir gehören durch Christus zum Reich Gottes. Aber wir leben noch in dieser Welt. Wir sind siegreich in Christus, aber wir kämpfen noch in dieser Welt. Und darum schreibt er dann weiter, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Dieses Standhalten, das ist ein militärischer Begriff. Ja, wenn man dem Feind gegenübersteht und der Feind gezielt einen Angriff an einer Stelle startet, da kommt es darauf an, dass man genau eben dort standhalten kann, dass dort sozusagen die Mauer dicht bleibt. Dieses Standhalten ist hier gemeint. Also, es geht um die Waffenrüstung Gottes und man kann natürlich fragen, ja, warum reicht unsere menschliche Kraft nicht aus, dem Teufel zu widerstehen? Warum ist die göttliche Kraft so wichtig? Warum ermahnt Paulus uns von vorn bis hinten, diese Kraft zu erkennen, ja, im ersten Gebet, im zweiten Gebet, sie umzusetzen? Und jetzt kommt noch diese göttliche Waffenrüstung detailliert dazu. Ganz einfach, weil Christen eben nicht nur von Menschen, sondern vom Teufel attackiert werden. Und gegenüber übernatürlicher Mächte braucht man übernatürliche Kräfte. Wir stehen in einem übernatürlichen Kampf. Wir stehen in einem Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Paulus schreibt das, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also hier redet er über die Dämonen, über das Reich der Dämonen und natürlich vorne an der Teufel. Das sind unsere wahren Feinde. Nun, die Bibel nennt den Teufel, da steht dann wörtlich drin an dieser Stelle Diabolos, ja, Ankläger. Man kann es auch übersetzen Auseinanderbringer, so wird er auch genannt, der Auseinanderbringer. Was hat Paulus uns über die Gemeinde gelehrt? Er hat gelehrt, dass in der Gemeinde nun endlich diese Einheit da ist. Und dann ging es um die Liebe, dass diese Einheit unbedingt erhalten bleiben soll. Dass es Einmütigkeit werden soll. Und der Teufel ist der Auseinanderbringer, der die Gemeinde wieder auseinanderbringen will. Und dann ist es kein Wunder, wenn sich Gemeinden tatsächlich spalten wegen der Farbe des neuen Teppichs. Also es gibt aus allen Gründen Gemeindespaltung. Wir fragen uns, wie kann das passieren? Jetzt angesichts der Lage in der ART, wo sich gestandene Brüder am Herrn streiten und man so scharf aneinander gerät, fragen wir uns, wie kann das passieren? Nun, die Antwort ist, wir haben einen übernatürlichen Gegner, einen Auseinanderbringer. Was lehrt uns die Bibel über den Teufel? Der Teufel wird als Person beschrieben. Er ist der übersinnliche Widersacher Gottes. Er ist der Ankläger der Menschen. Er ist der Oberste im Reich der Dämonen. Und dieses Reich ist eine geschlossene Macht. Wir finden in der Bibel keine systematische Abhandlung darüber. Aber die Bibel gibt uns dennoch Auskunft darüber, ja, einige Auskünfte über das Böse. Sie sagt nicht, woher das Böse überhaupt kommt, dazu gibt sie uns keine Antwort. Aber sie macht doch deutlich, wie Gott mit dem Bösen verfährt, mit diesen Dämonen. Zum Beispiel 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Also die sind etwas aus dem Zusammenhang rausgerissen. Jetzt die Stellen, noch eine, aber damit das ein bisschen deutlich wird. Judas 1, Vers 6. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hatte. Also es wird deutlich, ja, auch der Teufel, auch die Dämonen sind von Gott geschaffen, aber der Teufel und seine Anhänger richteten sich gegen den Schöpfer. Sie richteten ihren Glanz, die Herrlichkeit, die sie von Gott bekommen hatten, gegen Gott. Und weil Satan Teilhabe an dieser göttlichen Welt hat, kann er uns nun auch so sehr versuchen. Er hat enorme verführerische Kraft. Er kann sich verstellen und er kann als sehr, sehr fromm und biblisch rüberkommen. Aber wir wissen, die Bibel sagt es eindeutig, Satan ist ein Lügner, ist der Vater der Lüge. Und das ist das Gefährliche. Er bezieht seine Überzeugungskraft aus der Wahrheit, die er in die Lügen steckt und dadurch ins Gegenteil verkehrt. Es ist so hauchfein versponnen manchmal, dass wir Sachen hören und denken, ja, ist doch super, ist doch biblisch. Aber wenn man dann ganz genau hinguckt, merkt man, nein, das ist eigentlich die Bibel verdreht. Und die Bibel macht noch was deutlich, heute ja ganz deutlich, der Teufel ist nicht allein, sondern, Vers 12, da ist von Herrschaften, von Gewalten, von Weltbeherrschern der Finsternis, von geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen die Rede. Und es wird deutlich, wir stehen keiner unpersönlichen, bösen, wabernden Macht gegenüber. Ja, Yin und Yang, Gut und Böse. Nein, unsere Gegner sind Individuen mit ihrem eigenen Willen. Es ist kein unkoordinierter Dämonenhaufen, in dem jeder macht, was er will. Sondern es ist ein hierarchisch aufgestelltes, durchstrukturiertes Reich. Das bezeugt zum Beispiel auch Jesus gegenüber den Pharisäern. Da lesen wir Matthäus 12, Abvers 24. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Also, das Reich des Satans, das Dämonenreich, ist nicht uneins. Das ist kein wirrer Haufen. Die wissen, was sie wollen. Und was wollen sie? Sie wollen die Macht über uns. Sie wollen uns von Gott wegziehen. Und wie hart der Kampf werden kann und wie stark wir da in Bedrängnis geraten, das haben wir ja in der letzten Predigt gesehen, wo Paulus das deutlich gemacht hat an diesen Teufelskreislauf, in dem die Heiden stecken und in denen wir als Christen ja in diese Kette nach unten, in dem wir in diesen Strudel, in den wir geraten können. Und deshalb sagt Paulus jetzt nochmal Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also der Kampf ist hart, aber Gott rüstet uns so aus, dass wir widerstehen können, dass wir uns behaupten können. Ja, dass wir eben selbst in schwachen Momenten, selbst wenn der Angriff sehr hart ist, dass wir selbst dann bestehen können. Aber auch hier haben wir wieder eine Verantwortung. Gott rüstet uns aus, ja, aber hier steht ergreift, Ausrufezeichen. Also wenn wir denken, ja, das Christsein, das ist jetzt das leichte Leben, jetzt habe ich einmal mein Leben Gott gegeben, jetzt ist nur noch easy going angesagt, dann sind wir gefährdet. Wir haben es, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, mit der zweitintelligentesten, mit der zweitmächtigsten Macht des ganzen Universums zu tun. Und Paulus betont immer wieder, die ganze Waffenrüstung, wir dürfen dem Teufel keine Angriffsflächen bieten. Das war mein erster Punkt heute, dieser Kampf, in dem wir stehen. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns jetzt die Rüstung ansehen wollen. Da steht Vers 14, so steht nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wir sollen unsere Lenden umgürten mit Wahrheit. Nun, was bedeutet das eigentlich? Ich habe euch dieses Bild, was sicherlich viele schon kennen, von einem römischen Soldaten auf den Zettel aufgedruckt, wo man das so ein bisschen sehen kann. Wahrscheinlich hat Paulus diesen römischen Soldaten vor Augen gehabt, weil er im Gefängnis war, diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt und irgend so ein Soldat da sicherlich gestanden haben wird. Und weil eben viele Rüstungsgegenstände, die er beschreibt, jetzt wirklich da gut zu sehen sind. Also er sagt, die Lenden umgürtet, diesen Gürtel, mit dem man sozusagen sich gegürtet hat als Soldat, damit man beweglich ist, damit man wirklich im Kampf da richtig losgehen kann. Und wenn er sagt jetzt, wir sollen unsere Lenden umgürten mit Wahrheit, dann bedeutet das, Wahrheit steht für zwei Sachen. Einmal das Wort Gottes, die Wahrheit. Und wenn wir das Wort Gottes jetzt anlegen, dann bedeutet das, dass wir diese Wahrheit tun sollen. Ja, also einmal das Wort Gottes und dann das wahrhaftige Leben, das umgesetzte Wort Gottes. Also wenn wir die Wahrheit kennen, Teil 1, und tun, Teil 2, dann haben wir diesen Gürtel angelegt. Und das Interessante ist, und wir werden das jetzt immer wieder sehen, dass diese Rüstungsgegenstände im Alten Testament schon erwähnt werden. Und zwar als Rüstungsgegenstände des verheißenen Messias. Des Königs, der da mal kommen soll. Mit Wahrheit umgürtet, das ist der Messias. Da steht zum Beispiel Jesaja, Kapitel 11, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und Jesus Christus ist der Messias. Er hat unsere Trennung zu Gott überwunden. Wir haben im Epheserbrief deutlich gehört, wir sind in ihm, er ist in uns. Ja, und noch mehr. Er gibt uns seine Kraft, seine Rüstung. Wir tragen also nicht irgendeine Rüstung, sondern wir tragen tatsächlich die Rüstung des Messias. Die Rüstung Gottes. Es ist also nicht einfach nur die geistliche Waffenrüstung, sondern wir können sagen, es ist die göttliche Waffenrüstung. Auch der nächste Rüstungsgegenstand ist ein Rüstungsgegenstand des Messias, wie wir gerade gehört haben, ja, Gerechtigkeit, der Gurt seiner Lenden. Paulus schreibt, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, wir sollen in Gerechtigkeit wandeln und wir sollen Gott nacheifern. Es ist wirklich dieses, dass wir gerecht leben sollen, gemeint. Und wenn wir vielleicht diese Einstellung haben, ja, dass man locker mit den Dingen umgeht, auch locker mit Sünde umgeht, und wenn es dann hart auf hart kommt, dann werde ich widerstehen. Dann werde ich diesen Angriff standhalten können. Dann ist das hier nicht gemeint, sondern Paulus meint damit praktische tägliche Gerechtigkeit. Das wird uns zu diesem schützenden Brustpanzer. Und Ungehorsam macht uns verletzbar. Das nächste ist, dass er sagt, die Füße gestiefelt, müssen gestiefelt sein, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und auch hier gibt es wieder eine alttestamentliche Parallele, wiederum aus Jesaja 52, Vers 7. Da steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Also hier gibt es eine Spannung. Obwohl wir im Kampf stehen, sollen wir Frieden verkündigen. Wir sollen zu jeder Zeit dazu bereit sein, den Frieden zu Gott, den Frieden, den wir untereinander haben, ja, wir erinnern uns, Heiden und Juden in einer Gemeinde, endlich Frieden, das sollen wir bezeugen. Das ist ein unheimlicher Kontrast. Das ist nicht so einfach. Ja, wenn wir in einer Diskussion stehen, man wird angeklagt, man wird vielleicht beschuldigt, ja, du bist Christ, du bist diese komische bibeltreue Christen, das heißt, du bist frauenfeindlich, homophob, also gegen Homosexuelle. Und alles Mögliche wird dann an den Kopf geworfen. Was, ihr glaubt an die Schöpfung, das ist doch menschenfeindlich. Und man kommt in harte Bedrängnis, man kommt in diese Diskussion und dann sollen wir Frieden verkündigen. Und die Frage ist, bist du dazu fähig? Kannst du Zeugnis geben? Kannst du auf solche schwierigen Fragen Antwort geben? Ja, hallo, du bist wiedergeborener Christ sein, du glaubst an die Bibel, aha, du bist homophob, du hast Schwule. Na gut, was antworten wir? Ich meine, das ist eine ganz spezifische Frage, die kommt nicht so oft vor, ich weiß, aber sind wir fähig, Zeugnis zu geben? Können wir auf Fragen antworten? Können wir in einer Diskussion bestehen? Sind wir in der Lage, in kurzen Worten das Evangelium rüberzubringen? Ganz konkret. Oder kommen wir dann dazu, ach ja, du hast das und das Problem. Ja, ach, irgendwo in der Bibel steht irgendwas, was Jesus liebt dich. Und dann können wir es nicht konkretisieren, weil wir die Bibel einfach nicht kennen. Können wir wirklich Zeugnis geben vom Evangelium, das heißt aus der Schrift? Oder bleiben wir immer bei Erfahrungsberichten so aus unserem eigenen Leben hängen? Der nächste Rüstungsgegenstand, den Paulus hier erwähnt, ist der Schild des Glaubens, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also das Römerschild, was man im Kampf benutzte, war wahrscheinlich ein bisschen größer als das auf eurem Zettel. Das bedeckte die ganze Person, die ganze Person konnte sich dahinter verstecken. Und im Alten Testament, wenn wir dort wieder reinschauen, da wird Gott selbst als das Schild bezeichnet. Gott ist das Schild, das seine Leute schützt. Und hier wird nun unser Glauben als das Schild bezeichnet. Und wie hängt das zusammen? Im Epheser wird immer wieder erklärt, dass wir durch unseren Glauben Zugang bekommen zu den göttlichen Kräften. Im Kampf, in der Anfechtung, da sollen wir eben nicht auf unsere Erfahrung, auf unser Bibelwissen, auf unsere Standfestigkeit, vielleicht auf gute Therapien, die wir machen, vertrauen, sondern allein auf Gott, auf seine Hilfe. Denn letztlich ist nur Gott selbst unser Schutz. Unser Schutz vor unserem eigenen ungöttlichen Verhalten und Sünde von innen und auch unser Schutz vor der Verfolgung, vor der Irrlehre, von den sündigen Einflüssen von außen. Im letzten Mal haben wir gesehen, es besteht eine sehr große Gefahr. Der Teufel versucht es auf aller erdenkliche Art und Weise, ja, uns zu treffen. Er kommt super fromm daher, durch Lügen, durch Logik, durch gute Argumente. Er versucht uns durch unsere Begierden, durch äußere Einflüsse, durch Nöte, durch Ängste. Aber wie ist der Teufel, der Durcheinanderbringer, auch versucht? Wir können uns mit diesem göttlichen Schild schützen. Und wenn wir uns hinter diesem Schild verbergen, dann bedeutet das, dass wir auf Gott vertrauen. Dass wir allein bei ihm Hilfe und Leitung suchen. Dass wir auf Gott vertrauen, auch wenn die Situation noch so schlecht aussieht. Auch wenn es noch so sehr aussieht, dass Gott weg ist und dass es hoffnungslos ist. Und dass wir dann trotzdem darauf vertrauen, dass Gott der Herr dieser Situation ist. Es sieht nicht so aus, aber wir vertrauen trotzdem, dass Gott der Herr der Situation ist. Und das ist das, was es, dieses Vertrauen bedeutet. Ja, auf Gott zu vertrauen, wenn alles gut läuft, das ist ja kein Problem. Aber auf Gott zu vertrauen, wenn man eigentlich sagen müsste, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Trotzdem an Gott festzuhalten und zu wissen und zu glauben und darauf zu vertrauen, Gott ist Herr dieser Situation. Das heißt es, diesen Schild wirklich zu benutzen. Dann Vers 17, dann kommt das nächste, der nächste Rüstungsgegenstand. Und nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm des Heils. Auch hier gibt es wieder eine alttestamentliche Parallele. Und im Jesaja 59, Vers 7, da wird beschrieben, dass Gott selbst der Träger dieses Helms ist. Er ist der Träger, er ist der siegreiche Kämpfer und Retter seiner Leute. Und nun, das Tolle, nun gibt Gott diese Rüstung, diesen Rüstungsgegenstand wiederum seinen Leuten. Er gibt ihnen das Heil. Und Paulus hat deutlich beschrieben, was das Heil, was die Errettung bedeutet. Nun sind wir Bürger im Reich Gottes. Wir stehen unter seiner Herrschaft und nicht unter der Herrschaft des Teufels. Und den Helm des Heils anziehen, aufsetzen, das bedeutet eben im Licht dieses neuen Standes zu leben. Ja, diesen Segen, den Reichtum zu ergreifen, im Leben umzusetzen. Und bisher diese Rüstungsgegenstände, die Paulus erwähnt hatte, der Helm, die Schuhe, der Gurt, der Brustpanzer, das waren alles passive, also alles Rüstungsgegenstände, mit denen man sich schützt. Und jetzt kommt der einzige Gegenstand, der eine offensive Waffe ist. Das eine offensive Waffe ist, nämlich das Schwert des Geistes. Und Paulus erklärt gleich, was er damit meint, mit diesem Schwert, welches das Wort Gottes ist. Das Wort für Wort, ja, das Wort Gottes, da steht im griechischen Rhema und das legt die Betonung auf das verkündigte Wort. Und darum ist, also wir sollen jetzt nicht mit der Bibel losgehen und die jemand um die Ohren schlagen, um es mal ganz platt zu sagen, wir sollen das Wort verkündigen. Und darum ist der Geist so wichtig. Der Geist wirkt durch das Wort, der Geist befähigt uns selbst, das Wort zu verstehen und der Geist hilft uns, dass wir das Wort richtig verkündigen können. Und wiederum die Parallele zum Alten Testament, Jesaja 49, Vers 2. Das ist der Messias, der verheißen wird, der mit seinem Wort die Mächte des Bösen besiegt. Da steht, er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Und wie toll ist das? Wiederum, auch diesen Rüstungsgegenstand, diese scharfe Waffe gibt Gott nun seinen Leuten. Gibt er uns eine göttliche Waffe. Und was heißt das? Wir sollen uns im Kampf am Gotteswort festhalten. Wir sollen das Wort verkünden und damit die Mächte des Bösen bekämpfen. Aber wie ist das jetzt gemeint? Heißt das, dass wir jetzt direkt gegen Satan irgendwas sagen sollen? Ja, wie es manche vielleicht machen, mit irgendwelchen Dämonenaustreibungen oder manche Gruppierungen, christliche Gruppierungen, die wollen meinetwegen die Gegend von Osnabrück missionieren. Was machen die? Die gehen erstmal hin und an allen möglichen Ecken und Örtern denken sie, oh, hier sind schlechte Geister, die müssen erstmal alle vertrieben werden, bevor wir überhaupt dort das Wort Gottes verkündigen können. Und genau das ist hier nicht gemeint. Wir sollen nicht direkt gegen den Satan vorgehen, direkt gegen ihn irgendwelche Worte sprechen, im Namen des Heiligen Geistes irgendwas befehle ich dir, Satan, sonst was. Genau das ist nicht gemeint. Es ist eine offensive Waffe. Aber was meint Paulus nun? Er meint, dass wir die frohe Botschaft im Reich des Satans, also in dieser Welt, verkündigen. Und indem wir die Botschaft, die frohe Botschaft in dieser Welt des Satans verkündigen, und werden Menschen diese Botschaft hören und werden Menschen diese Botschaft glauben und dann dadurch der Macht Satans entrissen werden. Und so gehen wir offensiv gegen den Satan vor. Wir verkünden das Wort, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden aus dieser Gefangenschaft unter dem Teufel herausgerissen. Und die Frage an uns ist natürlich, kennen wir das Wort? Kannst du diese Waffe überhaupt benutzen oder fuchtelst du nur damit in der Luft herum? Ja, eben das, irgendwo in der Bibel steht, ich glaube, ja, Jesus hat auch einmal gesagt, ich weiß nicht wo, aber ich glaube, der liebt dich oder so. Ja? Warum glaubst du nur? Was ist das Tolle an Jesus? Ja, und dann kommen wir ins Schwimmen. Da gibt es einen passenden Vers, ich weiß nur nicht, wo der steht. Also ich selbst habe die Erfahrung sehr, sehr oft im Leben gemacht. Und mein Gegenüber hat dann eben abgewunken und alles klar. Nun, die Lösung ist, Bibel zu lesen. Ich habe dann mal angefangen, nach so einem Bibelleseplan zu lesen, wo man die Bibel in 10 Teile einteilt. Die waren alle verschieden groß, verschiedene Themengebiete, und dann hat man aus jedem Teil ein Stück pro Tag gelesen. Das dauert dann zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten. Es geht jetzt nicht darum, dass man da systematisch durchgeht und überall noch eine Erklärung dazu liest und das vollkommen versteht, sondern dass man es einfach mal liest. Und wenn man 10 Teile am Tag liest, und man kommt durch so ein trockenes Gebiet bei Jesaja oder irgendwo im dritten Buch Mose, dann hat man ja dort nur ein Kapitel zu lesen, dann kommt man wieder zu Samuel oder zu Johannes und hat wieder was Spannenderes. Einfach, da kommt man besser durch. Und jetzt kommt noch was. Diese Stücken verbinden sich, man liest parallel, und da die Verstücken verschieden lang sind, verschiebt sich das alles. Und auf einmal fängt man an, verschiedene Zusammenhänge in der Bibel zu sehen. Aha, hier wird der und der erwähnt, dieser komische Melchisedek. Ach, hier schreibt Paulus jetzt von dem. Und hier wird das nochmal erwähnt. Und so spinnen sich langsam die großen Linien der Bibel. Und urplötzlich war man im Gespräch und man konnte konkret sagen, ja, weißt du, in der Bibel da und dort steht das. Und da habe ich das gelesen. Und lies doch mal das Kapitel dazu. Ihr werdet merken, dass ihr ganz anders im Gespräch seid, dass ihr ganz anders Zeugnis geben könnt. Also stille Zeit machen, sehr wichtig. Viel Bibel lesen. Sich wirklich dafür Zeit nehmen. Nicht, ja, jetzt weiß ich gerade mal wirklich nicht, was ich mache, dann lese ich halt mal die Bibel. Oder heute kann ich wirklich nicht einschlafen, na, dann lese ich jetzt mal die Bibel, da klappt es dann immer sehr gut. Ja? Wirklich Bibel auswendig lernen. Wir haben ja diese Lernsprüche für die Kinder, aber wisst ihr, wie wichtig ist es für jeden, dass wir Bibelverse können und dann in der Situation wirklich parat haben, wenn es drauf ankommt. Oder wenigstens wissen, wo sie stehen. Wir haben den Gürtel, den Brustpanzer, die Stiefel, den Helm, den Schild und jetzt dieses Schwert. Das ist die Rüstung. Und Paulus beendet das jetzt, und das gehört eigentlich noch zu dieser Rüstung dazu, aber irgendwie wird es der Rüstung auch gegenübergestellt mit diesem 18. Vers. Da schreibt er, indem ihr zu jeder Zeit betet. Also wir haben hier die Rüstung, aber jetzt indem, das ist sozusagen diese beiden Seiten, ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das Gebet wird fast noch mehr betont als diese ganzen Rüstungsgegenstände zusammen, könnten wir sagen. Ja, wir sollen standhalten diesen Angriffen des Teufels durch unsere Rüstung, aber wir sollen vor allen Dingen eins, beten. Durch das Gebet bitten wir Gott, um die Kraft standzuhalten. Durch das Gebet bitten wir Gott um diese Rüstung. Gebet ist grundlegend für die Benutzung dieser ganzen Waffen. Und ohne Gebet werden wir im geistlichen Kampf sehr schnell untergehen. Und Paulus hat das schon allein durch seine Gebete in diesem Brief deutlich gemacht. Ja, er betet am Anfang, er betet in der Mitte. Zwei sehr tiefe Gebete. Und Paulus möchte, dass wir erkennen, dass unser Leben in der Abhängigkeit von Gott eben gerade durch unser Gebet bestimmt wird. Ja, dieser Glaubenskampf, in dem wir stehen, gerade durch unser Gebet wird der bestimmt. Und in diesem Vers steckt unheimlich viel drin. Ich möchte nur drei Sachen betonen. Paulus sagt, wir sollen im Geist beten. Das heißt, wir sollen durch den Heiligen Geist, unsere Gebete sollen durch den Heiligen Geist geführt, geleitet werden. Das heißt, wir sollen nach Gottes Willen beten, wie es Jesus ja auch sagt. Wir haben gehört im Epheserbrief, wir sind die Wohnung des Geistes. Gottes Geist ist in uns. Wir sind mit ihm erfüllt und nun sollen wir eben auch durch ihn beten. Das nächste, worauf er hinweist, ist, dass wir wachsam beten sollen, dass wir wachsam sein sollen im Gebet. Nun, was bedeutet wachsam sein? Dass wir darauf achten, in unserem Leben immer auf der Hut sind, immer auf der Hut sind, wo ist der nächste Angriff des Teufels und jetzt kommt er und jetzt schnell beten. Genau das meint Paulus nicht, sondern er macht es hier sehr deutlich. Wachsam sein bedeutet einfach, kontinuierlich zu beten, mit Ausdauer zu beten. Damit wir eben dann tatsächlich bereit sind, wenn das Problem kommt. Er schreibt hier, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für bitte für alle Heiligen. Ja, viermal alle. Und dann dieses Letzte. Er sagt, wir sollen für alle Heiligen beten. Für alle, mit denen wir durch den Glauben in Christus, durch den Geist verbunden sind. Wir sollen für alle Menschen beten. Wir sollen natürlich besonders für die beten, die Christus nicht kennen. Aber hier macht er deutlich, dass wir in diesem geistlichen Kampf nicht allein stehen. Auch dieser Teil unseres neuen Lebens ist nicht von der Gemeinde getrennt. Er macht deutlich, jeder von uns braucht die Gebete seiner Glaubensgeschwister. Und meine Glaubensgeschwister brauchen meine Gebete. Wir haben die Pflicht, füreinander zu beten. Es geht im Gebet eben nicht nur um mich und Gott, sondern es geht um meine Glaubensgeschwister. Und wir sehen daran, wie wichtig ist das Gebet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich über das Gebet nachdenke oder wenn ich darüber Texte lese oder predigen muss, dann merke ich nur, wie sehr wir das Gebet vernachlässigen. Ja, unter allen möglichen Sachen, die wir uns dann sagen, ja, Gott weiß ja eh, was wir brauchen und was wir bitten und der andere hat es ja auch schon gerade gebetet und außerdem bin ich zu müde, zu beschäftigt und ich weiß ja auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja, klar. Gott weiß, dass Dominik im Krankenhaus liegt, dass sein Daumen ziemlich verletzt ist und dass er heilen muss. Und Gott liebt Dominik und Gott wird sicherlich dafür sorgen, hoffentlich, dass sein Daumen wieder heilt. Wir müssen Gott nicht sagen, lieber Gott, übrigens, einer aus unserer Gemeinde ist gerade im Krankenhaus, würdest du mal dafür sorgen, dass sein Daumen heilt? Das müssen wir nicht machen, Gott weiß das. Aber dennoch betont Gott in seinem Wort immer wieder das Gebet. Er sagt immer wieder, ich will durch euer Gebet wirken. Er kann es auch ohne, aber in seiner Gnade führt er uns eben immer wieder so, dass wir erkennen, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir spüren, dass wir seine Hilfe brauchen. Und dann sollen wir darum bitten und dann möchte er unsere Gebete beantworten und wirken. Und so dürfen wir durch Gottes Gnade als seine Werkzeug, als seine Mitarbeiter dienen. Also Gebet, das ist kein frommes Beiwerk, so ein Zeitfüller, so eine Einschlafhilfe, sondern das Gebet, das wiegt die ganze Waffenrüstung Gottes mit auf. Wahrheit, Gerechtigkeit, Heil, Glauben, Wort, Zeugnis geben und dann, indem ihr betet. Ich komme jetzt zum Schluss und ich will das nochmal zusammenfassen. Paulus hat festgestellt, wir stehen in einem außergewöhnlichen Kampf. Aber wir haben auch eine außergewöhnliche Rüstung, die Rüstung des Messias. Und wir haben das Vorrecht zu beten. Ja, wir stehen in Abhängigkeit von Gott, wir brauchen seine Rüstung und wir dürfen ihn darum bitten. Und wenn wir die ganze Rüstung Gottes tragen, dann sind wir fähig, standzuhalten. Nun, was fällt dabei auf? Alle Rüstungsgegenstände und das Recht, das Gebet, verweisen uns auf Gott. Ja, Glauben und Wahrheit, die wir von ihm bekommen, sein Wort weitergeben, das Heil, das Gebet, wo wir ihn bitten, alles verweist uns auf Gott. Wir werden von Paulus nicht aufgefordert, offensiv gegen den Teufel zu kämpfen, sondern unser Kampf gegen die bösen Mächte, gegen die Gewalten, gegen den Satan besteht darin, dass wir uns zu Gott flüchten. Dass wir uns immer wieder Gott nahen. Das ist unser Kampf gegen den Teufel. Naht euch zu Gott, dann wird der Teufel von euch fliehen, so ähnlich schreibt es zum Beispiel Jakobus. Also wie können wir gegen den Teufel kämpfen? Wie können wir gegen die Versuchung, gegen all das, was uns umgibt und was auch uns innerlich immer wieder versucht, wie können wir dagegen kämpfen? Naht euch zu Gott. Unsere Kraft und Hilfe ist in Gott und in seinem Sohn, unseren Retter und König, den Sieger in Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir nicht allein stehen in diesem Kampf, sondern dass du uns ausrüstest, dass du uns diese Waffenrüstung geben willst. Herr, und wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen im Gebet und dass wir dich bitten dürfen um alles, was wir brauchen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder ausrüstest und zurüstest. Und dass wir wirklich fähig werden, in diesem Kampf zu bestehen. Amen.